Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der 5. Mai-Ausgabe 2026. Mein Name ist Gerolf Meyer.
Und ich bin Christian Bollert. Schönen guten Tag. Und du zählst immer noch fleißig mit. Das finde ich gut. 5. Mai-Ausgabe 2026.
Ja, das sage ich immer.
Ja, ja, ich weiß.
Da es nur bis 5 geht, ist das auch...
Es geht auch selten bis 5, ne?
Es ist gar nicht so oft, aber ich glaube, es ist dieses Jahr schon das zweite Mal.
Es kommt immer mal vor.
Ja, ja, ja. Also Monate mit 5 Freitagen.
Finde ich irgendwie gut übrigens.
Solche Monate?
Ja, weil bei mir ist die erste Woche des Monats immer so ein bisschen die stressigste und deswegen ist so eine Woche, wenn so eine volle Woche mit 5 Freitagen noch, das ist irgendwie für mich gut.
Ja, weil man da einen Freitag mehr hat.
Ist so, ja.
Ja, ja, ja. Na Mensch, siehst du, da kannst du es dann sogar mal einrichten, mal hier vorbeizuschauen. Hallo Christian.
Ja, hallo.
Wie geht's dir?
Och, ziemlich gut. Ich bin guter Dinge, aber auch ein bisschen durch, weil der Mai war wieder so ein... Ich erzähle es ja hier regelmäßig. Immer so Herbst und Frühjahr sind bei mir so wellenmäßige Reisemonate und der Mai ist ganz klassisch, ist so der kleine Oktober irgendwie. Da sind irgendwie 1000 Konferenzen, man ist ständig unterwegs. Ist auch ein bisschen das kleine Dezember wegen den vielen Feiertagen und so. Jetzt bin ich wieder da, aber ich hatte einen guten Mai.
Das
ist schön.
Ich war
viel unterwegs. Ich war in Düsseldorf, ich war in Berlin mehrfach. Wo war ich denn überall? Ich war in London, ich war nochmal in Berlin. Also ja. War cool. Ich hatte jetzt gerade ein paar Tage London. Erst eine Konferenz, eine Podcast-Konferenz und dann war ich noch so 2-3 Tage so da. Bisschen.
Ich habe es gesehen, du hast so, also im Internet habe ich es gesehen. Du hast so Orte auch so aufgesucht.
Ein Reisetagebuch habe ich ein kleines Gefühl.
So ein bisschen, ja.
Ja, ich habe mir den neuen Banksy angeguckt natürlich, weil ich dachte, wer weiß, wie lange er da noch steht. Diese Statue, die so geil ist, wenn die so ins Leere tritt und eine Fahne im Gesicht hat. Kennst du die?
Nee, die kenne ich nicht.
Ja,
nee.
Zeige ich dir nachher
jetzt,
nochmal.
Wo man weiß, wer das ist.
Ja.
Ja.
Ja, stimmt. Aber ist eigentlich wurscht, habe ich gedacht. Auch damals schon, als jetzt rauskam, wer es ist. Weil erstens führte die Spur schon immer in diese Richtung. Und zweitens, ja. Also ich hätte es ihm gewünscht, dass er noch länger quasi wirklich komplett... Und so ganz genau weiß man es ja auch noch nicht genau. Also er hat es jetzt auch nicht
Vielleicht
selber.
Ist es ja nur die zweite, genau. so eine Hülle noch davor.
Ja, ja. Aber man weiß es nicht. Aber kurzum habe ich mir angeguckt und ich habe so ein bisschen so Ost-London so als... Kaffee- und Kuchen-Hipster mir auch angeguckt, da war auch die Konferenz, bot sich irgendwie an. Und ich war in Richmond. Ich weiß nicht, bist du Ted Lasso-Fan?
Nee.
Nee, ja, dann brauchst du dir nicht erzählen. Aber da war ich.
Ja, gut.
So eine Serie, amerikanischer Football-Trainer ist ein Apple TV irgendwas Original, ist aber eine geile, großartige Serie. Und amerikanischer Trainer geht nach England in die Premier League oder in die zweite Liga und so und trainiert da einen Verein. Und kommt aber natürlich mit seinen amerikanischen Methoden prallter und hat keine Ahnung von Fußball.
Ich wollte gerade sagen, wir haben die Sportart noch gar nicht festgelegt. Also ein amerikanischer Soccer-Trainer sozusagen.
Ein Football-Trainer wird quasi Soccer-Trainer, wenn man so will. Also wenn man das übersetzen will.
Ja, okay. Also.
Und wendet seine Trainingsmethoden da an und so. Und es ist ein bisschen cheesy, aber es ist extrem, wie würden die Briten sagen, wholesome. Also es ist eine sehr, sehr gute Serie und die wird halt gedreht oder ist gedreht worden, gibt glaube ich noch eine neue Staffel, eine letzte Staffel jetzt, in Richmond, das ist so bei Kew Gardens und es bietet sich an, wenn man nach Heathrow muss nachher am Ende, kann man da nochmal so einen kleinen Schlenker machen und da war ich da und da ist so eine Straße, da geht er da immer durch und dann sitzt eine Bank, wo er immer drauf sitzt mit seinem Co-Trainer und so und das ist ganz witzig, ja.
Ja, das klingt doch spannend. Hatte irgendwas davon mit diesem Fahrradfahren zu tun eigentlich in deinem Mai, dem kleinen Oktober?
Ich bin auch Fahrrad gefahren, aber tatsächlich nicht in London, aber ich habe es mir angeguckt und mir ist wieder aufgefallen, wie krass gerade auch in Ost-London viele Leute unterwegs sind auf Fahrrädern. Viele auch ehrlicherweise auf diesen Leih-E-Bikes und manche auch höchst gefährlich. Also ich habe so einen Familienvater gesehen, wo die Tochter, also sie hat so 3 Töchter und die eine davon ist wirklich 2 oder 3 Mal gestürzt auf einer Kreuzung, weil die überhaupt nicht fahren konnte und sie aber auf so ein E-Bike gesetzt hat und dann zog das immer so an und die hatte das überhaupt nicht unter Kontrolle. Und ich dachte so, oh, wie kann man denn? Also das war so ein bisschen so ein Fremdscham-Moment und alle guckten so und es war so ein bisschen, und er war auch so ein Typ, so oberkörperfrei und ich bin irgendwie der Geilste und man dachte so, ja, aber du hast hier gar nichts im Griff gerade, Junge, irgendwie. Aber ist mir aufgefallen, wie viele Fahrräder da unter... Also es fällt mir schon seit Jahren ja auf, habe ich auch hier und da schon mal angesprochen. Aber was mir auch aufgefallen ist, ich habe es ja nochmal verglichen, ich war ja vor 2 Jahren, glaube ich, in Paris. Irgendwie haben die Französinnen und Franzosen das besser im Griff. Also da habe ich so das Gefühl, die haben einen krasseren Sprung gemacht als die Londoner. Da in London ist es noch so, die fahren auf der Busspur und dann kommt doch der Bus und so. Also es ist immer noch so ein bisschen Überlebenskampf, Fahrradfahren in London. Und in Paris ist es ja wirklich so komplett getrennt, so ein bisschen Kopenhagen-Style und so. Also im direkten Vergleich haben die, glaube ich, schneller was gemacht, weil in meiner subjektiven Wahrnehmung haben die Briten der damit angefangen, mit diesen Boris Bikes und so, was ja an Ken Livingston vor Boris, ohne jetzt zu sehr einsteigen zu wollen. Aber da war Paris noch lange nicht so weit. Also da hat London einfach damit angefangen. Aber Paris hat dann schneller Geschwindigkeit aufgenommen und eben ja auch noch mehr gemacht. Bäume gepflanzt und so. Das fehlt zum Beispiel in London. Ich war jetzt auch gerade, da war relative Hitzewelle, irgendwie Heatwave, Alarm, immer hier viel trinken und so. Und darauf ist die Stadt überhaupt nicht eingestellt. Also das ist irgendwie irre.
Heatwave in Heathrow.
Überall. Wie war denn dein Mai? Jetzt habe ich so viel erzählt über irgendwelche Reisesachen.
Mein Mai war toll. Ja, ich bin
viel Fahrrad gefahren.
Ich bin viel unterwegs. Eigentlich jedes Wochenende ist mit Aktivitäten gefüllt, mit netten Menschen und schönen Fahrrädern. Und eine davon, da muss ich gerade überlegen, das war im Mai, ja. Da habe ich sogar dafür, da kommt noch was.
Ja.
Das dauert aber noch ein bisschen eine Weile.
Ja.
Es gibt ja so Sachen, so manchmal, ne, man hat so, wie soll ich das sagen? Also ich mag ganz bestimmte Fahrräder, so, um es mal auf den Punkt zu bringen. Mhm. Zum Beispiel Tandems. Und
ganz überraschend,
ja. Ja. Und manchmal denkt man sich so, naja, damit bin ich jetzt so relativ allein. Also die paar Leute, die mit mir fahren und so, die wissen das und die kommen dann, die finden es geil und ist alles cool. So. Und dann gibt's aber natürlich auch Leute, die finden Tandems auch geil. Mhm. Und man hat sich erstmal nicht so auf dem Schirm und dann irgendwann kommt das und merkt man, ist für dich auch so cool. Ja, ist für mich voll cool. So. 10 Leute haben sich getroffen. Auf 5 Tandems.
Das habe ich in diesem Internet tatsächlich auch gesehen. Da hast du auch was gehört.
Und haben sozusagen eine Langstrecken-Experience durch die Nacht. Also ich kann es jetzt hier teasern. Ja. Wir sind Flash-Alemannia gefahren. Flash-Alemannia findet alle 2 Jahre statt. Ist eine Sternfahrt auf einer selbstgewählten Strecke. Und man trifft sich in Eisenach an der Wartburg. Man ist morgens um 9 dort. Kann den Morgen vorher um 9 losfahren. Mindeststreckenlänge 365, glaube ich. Letzte Kontrolle muss 20 Kilometer, meine ich, vor dem Ziel sein, darf man erst um 7 verlassen. Also, dass man nicht auf die Idee kommt, durchzuballern nach Eisenach und sich dort ins Hotel zu legen.
Ah, okay.
Und wir haben das gemacht und sind halt zu zehnt auf 5 Tandems gefahren und ich verrate mein großes Geheimnis, weil ich habe da, da kommt später noch was.
Ja,
dauert
bin,
aber noch eine Weile.
Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja. Und es war richtig geil.
Also wie gesagt, ich habe die Bilder gesehen, das sah schon ganz cool aus.
Ja, und es gibt so Geschichten vom Flash. Also das Tolle ist, dass sich dort dann alles trifft. Und durch dieses 7 Uhr hat das bei uns jedenfalls super gut funktioniert. Du fährst dann weiter irgendwie auf Eisenach zu und dann biegen so aus Nebenstraßen andere Gruppen rein und so. Und es waren diesmal, glaube ich, 90 Teams.
Okay.
Aus so ganz Deutschland, sogar aus Straßburg sind welche gekommen.
Ausschließlich Tandems?
Nee,
kann man kann man ja auch so machen. Ja, da, genau, deswegen. Ja.
Die meisten so. Und die Regel ist halt 3 bis 5 Maschinen. 3 bis 5 Fahrzeuge.
Mhm.
Und dann haben wir uns gedacht, na gut, 5 Tandems sind 10 Leute.
Ja.
Und dann fährst du es im Team und dann gibt es aber auch so Geschichten so, naja, Flash kann schwierig sein. So, da sind schon Freundschaften zerbrochen und dies und das.
Ja, ja.
Weil du musst halt, ich glaube, 3 müssen zusammen ankommen. Also auch wenn du zu 5 startest, müssen 3 Maschinen zusammen ankommen. So, du musst dich koordinieren. Und wo schläfst du jetzt dann mit dieser Zwangspause sozusagen? Ja, war aber bei uns nicht so. War total gut.
Sehr gut.
Genau. Und das war, jetzt habe ich, naja, ich habe 5% habe ich erzählt.
Ja,
und die andere Erzählung, die
kommt noch
zu einem passenden Zeitpunkt. Und ja, das ist einfach, das ist toll, also mit Freunden und Freundinnen durch die Nacht zu fahren und das geht auch noch irgendwie klar und dann passieren so lustige Sachen, aber man meistert sie alle und dann
ich habe sofort 1000 Fragen, aber das da würde ich jetzt wahrscheinlich
auch. Du machst was total, machst natürlich wie immer irgendwas total Abseitiges und so ein bisschen und keiner versteht's.
Und dann bist du nicht allein.
Und dann kommst du da an und dann sind da halt, weiß nicht wie viele Leute das waren, 300, 400, irgendwas.
Ja,
war richtig gut. So.
Sehr schön.
Und so ist der Mai, weil jedes Wochenende ist irgendwie so ein Ding.
Naja, ich sag ja, ist ein bisschen auch der kleine Dezember, aber mit gutem Wetter. Ja, also wahnsinnig viel. Ich finde, der Mai ist so sehr social. Also hat man sehr viele, durch die Feiertage und so.
Ja.
Gut, ich kenne auch wahnsinnig viele Leute, die im Mai auch noch Geburtstag haben und so. Aber egal. Ja, interessant. Spannend.
Ja, ich überlege gerade, wenn der Mai social ist, was sind dann die anderen Monate? Der wird sozial eben eingestellt. Nein.
Nee, aber der Februar ist nicht so social, würde ich jetzt mal
sagen.
Ach
so, wegen diesen Temperaturen.
Ja.
Na gut, das verstehe ich. Und das Sonnenlicht und so Geschichten. Naja, okay.
Ja, man also ist draußen und länger. Und ne, genau.
Wir sind beide gut unterwegs. Bei dir höre ich raus, das Fahrrad spielt nicht so eine große Rolle. Das ist aber auch okay. Du guckst dir andere Städte an.
Ich war im Plattenladen und so. Ich habe tolle Sachen gemacht.
Auch das noch.
Ja.
Das ist doch toll. Mhm. So, und dann schaffst du es auch nochmal hier vorbeizukommen und
ja, super.
In diesem Podcast mit mir zu sprechen. Wir können auch gleich anfangen und wir haben, ja, was haben wir gemacht? Wir haben uns mit einem sehr guten Freund getroffen hier im Studio, weil der Mai ist Social Day.
Richtig, der Klötzer Jens war da.
Genau.
Und wir haben das große Finale aufgenommen, kann man so sagen.
Genau, das Finale einer schönen Serie.
Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
In den letzten, es ist krass, anderthalb Jahren haben wir uns hier im Antritt ja schwerpunktmäßig mit der Aerodynamik beschäftigt. Wir haben in bisher 5 Teilen darüber gesprochen, was Aerodynamik überhaupt ist, wie so ein Windkanal funktioniert, wie der Mensch, die Komponenten, der Rahmen und die Laufräder den Luftstrom ums Fahrrad beeinflussen. Und wir sprechen in dieser Ausgabe ein letztes Mal in dieser Serie über Aerodynamik.
Lufti, ein Luftstrom streicht ums Fahrrad.
Diesmal haben wir aber kein festes Thema, sondern wir beantworten eure Fragen und ziehen ein persönliches Fazit zu diesem spannenden Thema des Luftstroms, der ums Fahrrad streicht. Und dafür braucht es ganz unbedingt einen Experten. Er heißt Jens Klötzer, er ist Technikchef beim Tourmagazin und er ist tatsächlich wieder ins Studio gekommen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, lieber Jens.
Freue mich auch, hallo.
Jens, wann hast du das letzte Mal über Aerodynamik nachgedacht?
Das mache ich eigentlich immer, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, wenn mir der Fahrtwind um die Beine streicht.
Also auf dem Weg hierher?
Ja, zum Beispiel. Nee, bin mit dem Auto gekommen, aber saß erst gestern auf dem Rad. Und man kann sie ja schon spüren, wenn man genau hinhört.
Was war dein Gedanke? Gib uns mal einen Einblick, an was du dann so denkst.
Irgendwie versuche ich immer so ein bisschen auszutarieren, wie viel Widerstand jetzt woher kommt. Ist es mehr bergauf oder ist es mehr Rollwiderstand oder was macht jetzt eigentlich so die Luft aus? Zu einem genauen Ergebnis kommt man natürlich nicht, aber so ein bisschen rumzuschätzen. Man ist ja beim Fahrradfahren manchmal ein bisschen gelangweilt und dann denkt man über solche Dinge nach.
Und was war gestern dein Hauptgedanke, wenn du sagst, da streifte das die Luft um dich herum? Rasieren.
Nee. Rasieren, abnehmen. Nee, so, ich meine, macht sich dann so Gedanken aus, welche Richtung kommt der Wind? Ja, ist jetzt irgendwie Seitenwind und wie ist da der? Wenn man sich mit sowas beschäftigt, dann hat man schon so die Vektorpfeile im Kopf. Ne? Wie schnell fahre ich gerade? Was wird so die Windgeschwindigkeit wohl sein? Kommt der schräg von hinten oder ja?
Jetzt könnte man vermuten, ne, ich habe dich ja vorgestellt als der Technikchef, der du bist, könnte man vermuten, du bist Rennrad gefahren und wolltest irgendwie besonders schnell sein, hast uns eben aber erzählt, dass du eigentlich was ganz anderes gemacht hast am Wochenende. Das heißt, du warst nicht mit dem Rennrad unterwegs und mit dem Anhänger, oder?
Genau, es war eine Genussfahrt,
ja.
Kann man so sagen, war mit meiner Tochter unterwegs, schon mit einem sportlichen Rad, aber jetzt, ich musste auf Aerodynamik nicht achten. Nee, ich habe zwar einen aerodynamischen Fahrradanhänger, aber das, ja.
Spielt da nicht so die zentrale Rolle.
Nicht die
genau, also was ich das da mit rauskitzeln wollte so ein bisschen ist, man kann über Aerodynamik nachdenken, ohne dass man jetzt das Ziel hat, das Schnellste zu sein.
Klar, immer kann man über die Aerodynamik, sie ist immer da und da kann man auch immer drüber nachdenken, aber man muss sie ja nicht unbedingt besiegen.
Wenn du also so beim Fahrradfahren darüber nachdenkst, nachvollziehbar, ist es dann auch so, dass du, ich sag jetzt mal, der berufliche Jens auch einen großen Stellenwert Aerodynamik einräumst oder ist es gar nicht so wichtig für deine tägliche Arbeit?
Nee, für meine tägliche Arbeit ist es wirklich nicht wichtig, weil es auch nicht auf die Sekunden ankommt, wie schnell ich jetzt so eine Testrunde zurücklege. Es ist einfach wichtig als Ergebnis und als Kaufberatung für andere Leute. Und ich finde es wahnsinnig spannend, das Thema. Aber für mich jetzt wichtig, ob das Rad aerodynamisch gut ist oder nicht, ist es nicht. Aber es macht Spaß, drüber nachzudenken und es rauszufinden.
Und ab und zu bist du im Windkanal. Also,
ja.
Und für dein Thema generell, also Rennradtechnik, wie würdest du es einordnen? Ist Aerodynamik da eins von den Top 3 Themen, die man so heutzutage dazu bearbeiten hat? Oder?
Ja, schon, weil es auf jeden Fall noch Potenzial hat. Ich würde so... Es entspricht doch so ungefähr unserer Gewichtung. Bei unserer Notenvergabe ist Gewicht und Aerodynamik gleichwertig, sind die wichtigsten Themen, die bei denen es ums Rad geht, weil die einfach schneller machen. Und gerade beim Thema Aerodynamik ist halt noch Potenzial da und ich finde es deswegen so spannend, weil es nicht so einfach zu greifen und auch nicht so einfach zu erarbeiten ist. Ja, Dinge leichter zu machen, kann man irgendwie leicht nachvollziehen und man weiß, was man zu tun hat. Wandstärken dünner machen, leichtere Materialien verwenden, irgendwie weniger Material, dann werden Sachen leichter. Um Dinge aerodynamischer zu machen, muss man sich schon ein bisschen mehr in den Kopf zerbrechen, weil das liegt nicht so auf der Hand.
Das finde ich super spannend, weil jetzt, ich sag mal so aus so einem informierten Laienblick, wie aus meiner Perspektive, denkt man ja, na Moment mal, es gibt doch jetzt diese ganzen Aero-Räder und die flundern, was soll denn da noch viel besser werden? Aber du sagst, da ist noch viel Potenzial.
Ja, so die Aero-Räder und flundern gibt es ja schon Jahrzehnte, also ja. Sag mal so vor 10 Jahren hat man schon wirklich so Zeitfahrradoptik an Straßenrädern übernommen, aber wir sehen auch in den letzten 10 Jahren immer noch krasse Fortschritte, obwohl die Profile teilweise schlanker werden und gar nicht mehr so flugzeugmäßig aussehen.
Über dieses Potenzial, also über den Ausblick in die Zukunft werden wir noch sprechen in diesem Gespräch, aber erstmal möchte ich mit euch beiden hier ein paar Fragen durchgehen, die uns geschickt wurden. Wir fangen mal an mit Jean-Christophe. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ist aus der Schweiz, da könnte das gut sein, dass das so ausgesprochen wird.
Ja.
Da gibt es gleich mehrere Fragen. Und zwar ist die erste, wie sehr versaut ein Computer mit Halterung die Aerodynamik einer Lenkervorbaukombi? Kann ich dann gleich bei der klassischen getrennten Lösung bleiben?
Also das Wort versauen ist viel zu krass. Ich empfehle da immer, sich das so ein bisschen vorzustellen. Natürlich vergrößert so ein Ding ein bisschen die Stirnfläche und wie wir gelernt haben, größere Stirnfläche, schlechtere Aerodynamik. Aber wenn man sich die Verhältnisse mal vor Augen führt, ja, das Ding ist irgendwie 4-5 Zentimeter breit und 1 Zentimeter hoch im Verhältnis zu diesem Gesamtkonstrukt aus Fahrer und Fahrrad, ist das verschwindend gering. Und zum Zusammenhang mit der getrennten Lösung würde ich auch sagen, dass es immer noch besser ist, eine tragflächenartige kombinierte Vorbau-Lenkereinheit zu fahren, weil wenn man sich so vorstellt, die Luft muss zwar um diesen Radcomputer drumherum, trifft aber danach ja trotzdem auf den Lenker. Und dort wird es ein Nachteil sein, wenn da noch 4 Schrauben und eine Vorbaukappe und ein 30 mm starker Lenker dazwischen ist. Oder macht es einen Unterschied, wenn dann 2 Zentimeter flacher Tragflächenflügel da ist, der das auch noch ein bisschen glatt ziehen kann. Man wird damit auf jeden Fall schneller sein, aber ja, wir reden da über verschwindend geringe
Promille.
Im Promillebereich, ja.
Dann hat er gleich noch eine Frage mitgeschickt. Gerolf hat es ja schon angesprochen. Und zwar, ich zitiere auch mal, wie sehr versauen eigentlich 20 mm Spacer die Aero eines Rahmens?
Ja, das ist ganz ähnlich. Ne? Man denkt dann so, naja, okay, irgendwie ein Stückchen rundes Rohr, haben wir auch gelernt, aerodynamisch ungünstig. Aber auch da in den Verhältnissen, was das in der Stirnfläche ausmacht, ist das verschwindend gering. Und ich denke dann auch immer so über die Alternativen nach. Ne? Natürlich kann man die weglassen, die 20 mm Spacer, und wäre dann irgendwie 1,5 Watt schneller vielleicht. Aber vielleicht kriege ich dadurch Rückenschmerzen. Ja, bei dem Computer wäre es auch, die Alternative wäre ohne zu fahren. Aber dann fahre ich doch lieber mit und nehme das irgendwie in Kauf. Ja, das machen auch die Profis. Man muss dann schon abwägen, was ist eigentlich wichtiger.
Die Frage bezog sich hier auch darauf mit den Spacern, abgesehen von der veränderten Position des Fahrers, hat er noch geschrieben. Ne?
Ja.
Also das heißt, wir reden einfach über, das sind irgendwo 20 Millimeter, wahrscheinlich nicht Rohr, sondern irgendeine Form.
Aber das ist
dann auch im Promillebereich.
Es ist eine wahnsinnig geringe Stirnflächenvergrößerung. Und wie gesagt, das geht ja damit einher, dass der Fahrer entweder seine Position verändert und dadurch per se unaerodynamischer wird oder wenn er sportlicher sitzt, vielleicht auch nicht mehr richtig. Ja.
Alles klar. Nächste Frage, die ist sehr interessant. Wie sehr verändert ein breiterer Reifen mit passender Felge am Vorderrad die Aerodynamik gegenüber einem schmaleren Reifen? Mhm. Also passende Felge bedeutet dann, die Felge wächst mit.
Ja.
Lass uns doch mal ein Beispiel nehmen aus der Praxis. Lass uns doch mal die Enden, ich würde sagen, das sind so die aktuell üblichen Enden bei so.
Du meinst den schmalsten und den breitesten?
Na, sagen wir mal 28 gegen 40 Millimeter.
Ja, das ist dann schon viel. Also wenn wir jetzt über den Radsport reden, dann reden wir eher so zwischen 25 und 30 Millimeter.
25 fährt es noch jemand?
Kaum noch.
Ja, okay.
Eben aus diesem Grund. Ne? Also es ist natürlich auch da der logische Gedanke, ein breiterer Reifen vergrößert mir die Stirnfläche. Und das ist aber im Verhältnis nicht viel. Und er macht dann langsamer, aber eben nur bei direkter Frontanströmung, wenn der Wind genau von vorne kommt. Ja. Und sobald er irgendeinen Winkel kriegt, und wie wir wissen, ist das meistens der Fall, weil es fast nie Windstille ist, dann spielt dieses Gesamtkonstrukt aus Reifen und Felgen eine viel größere Rolle. Und das Entscheidende ist jetzt, dass er gesagt hat, die passende Felge dazu. Und dann wird der Unterschied auch dort vernachlässigbar klein. Ja, also bei einem 40er-Reifen schon, weil ich würde auch sagen, da gibt es gar keine passend breiten Felgen mehr dazu oder keine aerodynamisch passend breiten Felgen mehr, weil die dann so breit werden müssten. Und das ist auch der Grund, warum Radprofis auf immer breitere Reifen gewechselt sind in den vergangenen Jahren. Also inzwischen ist 28 mm schon fast schmal, mit 30 und 32 sind sie mitunter unterwegs. Und wenn es die passende Felge dazu gibt, dann ist der Aerodynamikunterschied so klein, dass die Vorteile der breiten Reifen, also mehr Komfort, besserer Rollwiderstand, einfach überwiegen, ja.
Jean-Christophe hat uns ja einen richtigen Fragenkatalog hinterlassen und ich würde sagen, wir stellen auch die nächste, denn die ist sehr interessant, die geht auch in diese Richtung, hat auch was mit tiefen Felgen und so zu tun. Er fragt nämlich, wie viel Segeleffekt, finde ich ein super Wort, wie viel Segeleffekt kann ich am Hinterrad erwarten? Lohnt sich dafür dort eine tiefe Felge oder kann man gleich besser Gewicht sparen?
Gute Frage. Und das Schwierige ist, dass wir sowas auch einzeln nicht rausmessen können, weil wir ja immer dann irgendwie aufs Gesamtsystem schauen, ja. Und dann so einzelne Komponenten oder sogar nur einzelne Profile, was machen die jetzt da drin, ist ganz schwierig zu sagen. Was wir wissen ist, aus so verschiedenen Kreuzversuchen mit verschiedenen hohen Laufrädern, ist, dass das Hinterrad fast keine Rolle mehr spielt, wie hoch die Felge ist. Ja, also logischer wäre eigentlich, vorne eine sehr hohe Felge zu fahren, um aerodynamisch schnell zu sein und hinten ganz flach, um dort Gewicht zu sparen. Mhm. Ja, sieht kacke aus und
ja gut, wenn es schnell ist.
Ja, irgendwie, ja. Ne? Und am Hinterrad, wenn jetzt Seitenwind kommt, dann spielt das Profil dann doch schon eine Rolle. Und dann sitzt es nicht mehr so im Windschatten und auch dann macht es einen Segeleffekt. Wie groß der dann ist, das hängt wirklich immer vom Winkel ab und von der Felgenform und wie hoch sie ist und so. Das ist ganz schwer einzuschätzen, aber wir wissen, dass es Konstellationen gibt, wo Felgenprofile schieben können. Ja, keinen Widerstand mehr machen, sondern tatsächlich dann kippen und schieben. Deswegen heißt es Segeleffekt, das ist dieser Effekt, der das Boot auch nach vorne zieht auf dem Wasser. Aber das jetzt in Zahlen auszudrücken, ist wahnsinnig schwierig, ja.
Und mir fällt dazu ein, also du sagst, es sieht nicht so schön aus, dass sich so Sehgewohnheiten ja auch anpassen. Ne? Und wir sehen ja gerade in der letzten Zeit mehrere Laufradsätze fallen mir da ein, die vorgestellt worden sind mit höherer vorderer Felge und flacherer hinterer Felge.
Das stimmt.
Was eigentlich so, also bei mir, seit wann ist das irgendwie so auf dem Radar, wie man so sagt, vielleicht seit einem Jahr oder so?
Ja,
also das ist eine sehr junge Entwicklung. Eine
sehr junge Entwicklung, da tut sich was. Und es ist halt schon eine Frage, wie man da rangeht. Natürlich ist auch der Gedanke logisch, vorne eine flachere Felge zu nehmen, weil sie weniger Seitenwind anfällig ist und ich dadurch einfach ein ruhigeres Fahrverhalten habe, bessere Kurven fahren kann und so. Und versuche, die Aerodynamik hinten rauszuholen, wo mich solche Effekte nicht stören. Auch dieser Gedanke ist logisch. Und ja, beides hat seine Berechtigung.
Werden wir beobachten.
So, und dann kommen wir jetzt nochmal von der direkt am Gegenstand aufgehangenen Frage zu ein bisschen einer übergeordneten, die ziemlich interessant ist. Und zwar, ab welchem Leistungsniveau, also er fragt danach Watt je Kilogramm oder Durchschnittstempo, ab welchem Leistungsniveau bringt Aerodynamik mehr Spaß, weil Geschwindigkeit, als ein leichtes Rad? Ja, also diese, das ist eine Klassikerfrage eigentlich.
Ja.
Fährst du in die Berge, nimmst ein leichtes Rad oder nimmst du dann doch das Aerodynamische?
Ja, ja.
Da sehen wir ja auch eine Entwicklung in den letzten Jahren. Lässt sich diese Frage überhaupt beantworten?
Nee. Also
die Antwort lautet
nicht
nein.
Nicht ohne alle 127 Randbedingungen zu kennen, die da eine Rolle spielen. Ja, also da kommt es auf das Fahrerprofil drauf an. Und es kommt auch auf die Psyche drauf an, macht es eigentlich jemand Spaß, am Berg ein leichtes Rad zu haben oder ist es ihm egal? Oder ist es eben umgekehrt egal, ob er in der Ebene einfach 0,3 km langsamer ist, aber dafür macht es ihm viel mehr Spaß, ein leichtes Rad bergauf zu bewegen.
Das
ist schon
so
ein bisschen eine Charakterfrage auch, ne? Und ansonsten wissenschaftlich, boah, da gibt es dann echt viele Einflussfaktoren, die das dann mitbestimmen, ja, das Etappenprofil. Klar, das Leistungsvermögen, ne, ist jetzt, wenn ich in der Ebene irgendwie 400 Watt treten kann, dann bin ich in dem Bereich, wo ich 45 Sachen brettere und dann spielt es halt wirklich richtig eine Rolle, ja. Wenn ich da nur irgendwie Genussfahrt mache mit 150 Watt, dann macht es nicht so viel aus.
Was soll das denn
heißen? Und dann ist vielleicht das leichte Rad die bessere Wahl, weil es wirklich nicht wichtig ist, da so schnell zu sein, sondern einfach der Spaßfaktor eine größere Rolle spielt.
Ja, Er fragt aber nach dem Spaß, ne, verbunden mit dem Speed, also mit der Geschwindigkeit. Mhm. Also dann ist ja letztlich schon die Frage, die dahinter steckt, so ab welcher Durchschnittsgeschwindigkeit, so würde ich es jetzt mal zusammendampfen, ab welcher Durchschnittsgeschwindigkeit kommen aerodynamische Laufräder, Rahmen, alle Teile, die wir besprochen haben, so richtig zum Tragen und bringen wirklich dann auch einen Geschwindigkeitseffekt?
Ja, das ist so eine Frage, die man mit vielen Abers im Satz beantworten müsste. Ja. Natürlich bringt Aerodynamik immer was, ja, auch bei einem sehr geringen Leistungsniveau. Und wenn man dann die Denke hat, dass die Leute für die gleiche Strecke einfach eine längere Zeit brauchen, dann sparen sie unterm Strich sogar mehr Zeit als der die Strecke schneller zurück. Ja. Insofern so. Und
netto.
Das ist aber, genau. Ja. Aber ich sag mal so, fürs Fahrgefühl, auch so aus meiner Erfahrung heraus, ist es schon so, dass man gefühlt irgendwie merkt, man sitzt jetzt auf einem schnellen Rad, das geht so bei 30 km/h los, würde ich sagen. Da merkt man jetzt wirklich im direkten 1:1-Vergleich, merkt man einen Unterschied irgendwie. Es fühlt sich ein bisschen anders an. So. Es ist vielleicht auch eine Geräuschsache, die Dinger klingen anders. Und wenn man dann auf den Tacho stauen würde und irgendwie am gleichen Tag, bei gleichen Windverhältnissen, die Daten nebeneinander legen würde, dann würde man es auch sehen. Aber naja, Gefühl ist ja auch immer so ein bisschen, hat mit dem Kopf auch viel zu tun.
Ja, und ich finde es immer sehr relativ, diese Betrachtung, weil ich dann immer irgendwann denke, also ich verstehe diese Rennlogik, ne? Also klar, da will ich als Erster im Ziel sein. Aber wenn ich nicht im Rennen bin, dann will ich zwar ein schnelles Fahrrad fahren, aber ich will ja gar nicht schneller da sein, weil der ist ja schneller vorbei. Also genau. Biege ich mir das dann immer rum in, okay, dann kann ich weiterfahren. Mit derselben Kraft in derselben Zeit.
Das geht auch.
Jetzt
ja,
so
geht
als Argumentation.
Ja, ja, ja. Also mehr netto.
Genau. Da sind wir ja eigentlich schon an so einem Punkt, um den wir, glaube ich, schon öfter mal rumgetänzelt sind, der, glaube ich, auch Kern vieler Diskussionen ist. Also was soll das alles? Ab wann kommt es zum Tragen? Und Alexander hat uns auch eine Frage gestellt, die so ein bisschen in diese Richtung geht. Und zwar haben wir über Laufräder gesprochen. Und da habe ich das Beispiel genannt, der Laufräder an meinem Rad, was wir neulich auch vorgestellt haben, wo ich dich gefragt habe. So, Jens, was soll ich machen? Soll ich die ein bisschen schwereren höheren Felgen nehmen oder soll ich wirklich diese 300 Gramm flachen nehmen? Und du hast gesagt, so, nimm die flachen, die machen mehr Spaß, aber sind langsamer.
Ja.
Und er fragt jetzt nach weiteren solchen praktischen Optimierungsthemen, wie er das nennt. Also hast du weitere solche praktischen Tipps, die also nicht in einem imaginären Rennen, was wir alle drei zumindest hier in diesem Studio und wahrscheinlich auch viele, die uns zuhören, wir werden keine Rennen mehr fahren, zumindest nicht professionell.
Ja.
So, also wie triffst du diese Abwägung?
Ich treffe diese Abwägung, weil ich natürlich dein Anforderungsprofil kenne und weil ich weiß, was du fährst damit und was du damit erreichen willst. Ja, und bei dir steht der Spaß da im Vordergrund und nicht irgendwie auf die Sekunde Sonnenuntergang. Das ist dir egal. Dementsprechend lautete meine Empfehlung. Und solche Empfehlungen sind schon immer, dass ich die Leute schon echt kennen muss oder fragen muss, wie sind denn die Randbedingungen eigentlich? Und man kann so als praktischen Tipp mitgeben, naja, wenn Aerodynamik jetzt keinen Nachteil bringt, also bei Position oder es ist schwerer oder es ist wahnsinnig teuer oder weiß ich nicht, dann würde ich immer sagen, mach es. Ja, es macht dich schneller, kostet aber nichts und birgt keine Kompromisse. Und wenn es dann irgendwo kompromissbehaftet wird, sprich, soll ich breitere Reifen fahren, soll ich höhere Felgen fahren?
Andere Sitzposition.
Andere Sitzposition ist ein Riesenthema. Da muss man dann auch wirklich ausprobieren. Dann muss man schon ein bisschen tiefer reingraben und gucken, was ist die bessere Wahl.
Ja, und dann kann ich die Gedanken noch einmal fortsetzen, weil der kam ja jetzt erst in den letzten Tagen, als es darum ging, so um die Idee, mit dem Rad noch längere Strecken zu fahren, ne? Und ja, mehrere hundert Kilometer am Stück zu fahren, dann natürlich mit einer relativ niedrigen Durchschnittsgeschwindigkeit, weil es gar nicht anders geht. Aber ich mich dann schon gefragt habe, okay, wie addiert sich das denn dann auf? Also ich habe jetzt da 25 Millimeter, glaube ich, Felgenhöhe. Und wie wäre das mit einem 45er, mit einem ordentlichen Profil? Gleichzeitig bin ich auch schon sehr windige Privés gefahren, wo ich mir dachte, auch im Gebirge so, ey, zum Glück habe ich hier keine hohe Felge, die mir hier ständig hinter jedem Felsen dran rumzerrt. Andersrum gefragt, würdest du sagen, dass auf langen Strecke sich das auch in niedrigen Geschwindigkeitsbereichen, ich sag mal so zwischen 20 und 25 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit, dass sich das lohnt? Und sind höhere Felgenprofile inzwischen so weit, dass diese Seitenwindeffekte nicht mehr so stark sind?
Ja, es gibt Felgenprofile, wo die Seitenwindeffekte weniger sind. Also sie sind immer noch stärker als bei 25 mm, wenn du 45 oder 50 vorne reinbaust, das ist klar. Aber es gibt schlaue Felgenformen, die diese Effekte minimieren. Das ist tatsächlich so. Und auch wie viel schneller du wärst, das hängt ja dann auch mit vom Streckenprofil ab, wie lang ist die Strecke und so. Es wäre deutlich messbar, das würde ich mal prophezeien, ja, irgendwie so im Bereich 10 Minuten, 15 Minuten, vielleicht sogar 20.
Auf welche Strecke?
Auf die, so eine typische Privé-Strecke, naja,
wahrscheinlich
300, 400 Kilometer, würde ich mal sagen. Ist sowas drin, ne? Wenn man irgendwie alles optimiert hat. Kann man sich auch ausrechnen, es gibt Tools dafür, ja, wo man das ungefähr abschätzen kann, was da drin wäre.
Also Webseiten oder was, wo man das angeben kann?
Ja, zum Beispiel, genau.
Wenn du sagst, alles optimiert, meinst du mehr als Laufräder? Oder meintest du jetzt nur die Laufräder?
Ich meine jetzt nur die Laufräder. Okay. Ich schätze mal, dass da so, naja, 5 bis 10 Watt drin sind. So ein Mittel nimmt von 7,5 und bei der Geschwindigkeit kommen schon ein paar Minuten zusammen, ja.
Gerolf denkt nach.
Brauche ich vielleicht doch einen zweiten Laufreiz. So. Naja, nee, das sind so die ganz praktischen Sachen, die man sich dann
du
fragt.
Du kannst dann halt auch über schmalere Reifen nachdenken oder so, wenn jetzt die Strecke total gut ist und ja, solche Sachen.
Ja, aber dann pfeift es wieder in die Schutzbleche rein.
Es gibt so wahnsinnig viele Randbedingungen, die dazugehören.
Ja. Und ich kann mich an einige Momente erinnern, wo ich wirklich dachte, ey, zum Glück habe ich jetzt hier die flachen Felgen, weil es wirklich gezerrt hat wie sonst was.
Die Schutzbleche werden aber bei schmaleren Reifen ausgeglichen, weil du einen Zentimeter tiefer auf der Straße sitzt. Weniger Stirnfläche.
Ach Jens. Ein immerwährendes
Jeder
Thema.
Jeder braucht einen Jens.
Das zählt mit zum Reiz dazu. Und wenn wir schon mal bei so spezifischen Sachen sind, dann nehmen wir jetzt auch noch die Frage von Jost oder Jost. Jost, geht beides. Ich kenne beides. Der fragt nämlich, wie seht ihr drei den Einfluss des Geschwindigkeitssensors an der Narbe? Vernachlässigbar oder besser an der Hinterradnarbe als vorne? Und da wir alle drei gefragt sind, frage ich erstmal Christian. Christian, was sagst du dazu?
Ja, wenn ich richtig aufgepasst habe, ist er hinten nicht so schlimm wie vorne, weil vorne ist der größte Aero-Effekt, wenn ich richtig aufgepasst habe. Dementsprechend würde ich sagen, nach allem, was ich jetzt hier in dieser kleinen, aber feinen Serie gelernt habe, würde ich ihn eher im Hinterrad anbringen.
Und wir müssen auch dazu sagen, ne, das handelt sich wahrscheinlich um so ein, gibt es von Garmin und so.
So ein Gummi um die Narbe,
genau,
um den Narbenkörper
um die Narbe
geklemmt.
Was sagst du, Jens?
Christian hat wunderbar aufgepasst.
Yes!
Also klar, hinten und aber auch vorne, wir haben das auch noch nie einzeln gemessen. Aber so vom logischen Denken her wäre er auch vorne vernachlässigbar klein, weil die Narbe im Windschatten der Felge sitzt. Ja, also da klar, da kommt ein bisschen was an, aber eigentlich pfeift es mehr so drumrum, wird vom Reifen breit gezogen und dann kommt da nicht mehr so viel an. Aber hinten an der Narbe ist natürlich noch besser. Ich glaube, da kommt fast gar nichts mehr an. Und an der Narbe würde ich für mein Gefühl sagen, ist auf jeden Fall besser als an der Gabel.
Ich spreche dagegen, weil das Vorderrad legt eine längere Strecke zurück. Das fährt die Kurven weiter aus.
Ja,
also bin ich schneller auf dem Display, wenn ich das Ding vorn dran mache.
Ah, das ist mir übrigens auch häufiger mal aufgefallen, dass ich im direkten Vergleich mit anderen Menschen, mein Nahe ist hinten angebaut, dass ich tatsächlich, wenn wir die gleiche Strecke zur selben Zeit fahren, dass ich die niedrigere Durchschnittsgeschwindigkeit habe und denke mir immer, bin ich denn?
Ja, und das hat weil du mit dem Hinterrad immer der Abkürzung nimmst.
Ja, viele Randbedingungen. Ich würde die trotzdem hinten dran machen. Weil
ich bin da ganz bei Jens.
Okay.
Also 2-1.
Ja. Also wir sehen schon, stecken in so vielen Fragen, steckt wieder dieses letztlich unberechenbare. Also ich glaube, es ist wirklich im Wortsinn eigentlich unberechenbar, jedenfalls mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen.
Ja, man muss wahnsinnig viel vereinfachen und Annahmen treffen und so gleichsetzen, so das, was in der Praxis alles so nicht vorkommt, was aber nicht gleichbedeutend ist mit Aerodynamik, hat in der Praxis keinen Nutzen.
Ja, und das macht ja auch einen guten Teil der Faszination aus oder einen weiteren Teil der Faszination dieses Themas, würde ich sagen. Und wir wollen das hier ja aber abschließen, auch wenn wir es eigentlich gar nicht abschließen können, aber zumindest diese Reise ums Fahrrad und den Menschen, der auf dem Fahrrad sitzt. Und da müssen wir natürlich noch schauen, ob wir auch noch offene Fragen haben. Christian, deswegen will ich dich fragen, hast du denn noch Fragen oder hast du so einen Gesamteindruck? Hast du ein Fazit für dich?
Ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, relativ viel verstanden zu haben. Und jetzt würde ich ungern meine Erkenntnisse wieder erschüttern. Ich weiß aber, dass sie natürlich zu erschüttern wären, weil du hast ja völlig recht, man kann immer tiefer einsteigen, es kann noch unberechenbarer sein. Aber ich habe so ein paar Sachen mitgenommen, wie beispielsweise Hinterrad versus Vorderrad und so und wo die Luft sich wie irgendwie verteilt und so. Nee, ich habe insgesamt das sehr genossen, ehrlicherweise, wenn ich das als Kompliment mal an Jens weitergeben darf, so tief einzutauchen. Ich war noch nie im Windkanal, irgendwie habe ich immer noch Bock, da auch mal reinzuschauen, reinzuschnuppern. Das haben wir, glaube ich, ganz am Anfang mal das diskutiert. Mich würde es auch mal visuell interessieren, die Luft zu sehen sozusagen, also sie einzufärben, so einfach so, um das noch klarer irgendwie sichtbar zu bekommen. Aber wieder mal eine sehr schöne, kleine, aber feine Serie. Ja. Und mein Geschwindigkeitssensor bleibt hinten.
Das ist richtig so. Dass der, also der kann bleiben, wo du das möchtest.
Wie geht's dir denn,
so, Gerold? Also ich finde es alles sehr spannend und faszinierend. Ich habe auch so, also ich finde überhaupt so Fahrradtechnik finde ich ja sowieso super faszinierend.
Ach so.
Und auch dann das, ja, das in der Anwendung. Und ich
nach mehr als 10 Jahren muss ich das erfahren. Ja,
ja, ja, und ich habe an mir was beobachtet. Und zwar habe ich immer wieder so ein, wie soll ich sagen, wenn ich mit Leuten spreche, die total die Aerodynamik-Freaks sind, die das super optimieren und wo Aero alles ist. So, dann sage ich so, naja, machen wir halblang und es ist ja nun wirklich nicht alles und es kommt ja auch noch auf andere Sachen an. Also dann nehme ich so diese Gegenposition ein, dieses, ja, guckt euch doch mal die anderen Leute an, guckt euch doch mal andere Räder an, die nicht nur darauf zugeschnitten sind. Wir haben ja auch so phasenweise immer so ein, ich will nicht sagen Einheitsbrei, aber so der Formbaukasten ist dann eben doch erstmal überschaubar, bis was Neues kommt. Mhm. So, wenn ich mit diesen Leuten spreche, finde ich das andere interessanter, weil ich es wichtig finde, das auch zu sehen. Gleichermaßen, wenn ich mit den anderen Leuten spreche, also ich sage jetzt mal die Stahlrahmenfraktion mit Schutzblechen und Trägern und allem möglichen so, dann sage ich, natürlich spielt Aerodynamik eine Rolle und zwar immer und guckt euch doch mal die Geräte an, die sind da auch total geil, so, also Country und Western, so, das zählt irgendwie alles dazu.
Du willst einfach immer alle zusammenbringen, das ist doch schön.
Ach, ich weiß nicht, ob ich finde es immer gut, über die Grenzen der eigenen Sub-Sub-Sub-Nische hinauszuschauen und sich das anzuschauen und später zu urteilen und erstmal zu fragen und zu beobachten, weil das ist ja alles super spannend. So, und dann wird es ganz wild, dann findet man vielleicht auch an Sachen, die klassisch aussehen, trotzdem Lösungen, wo man sich denkt, hey, das ist ja eigentlich auch viel aerodynamischer.
Ja.
So, ne? Insofern ist es total spannend und ich finde, ich bin auch irgendwie dankbar. Früher gab es ja so in der Fahrradwelt gab es ja so mythische Themen. Ne? Zum Beispiel, hat jetzt nichts mit Aerodynamik zu tun, aber Schlauchreifen kleben. Mhm. So, das war sowas, da ist mal irgendwo hingegangen, jemand, der das richtig gut konnte. So, und da war das halt nicht so, machst du A, machst du B, kriegst du C, sondern da war so ein bisschen,
Mystik. Ja.
Genau, das war nicht alles sofort ergründbar. Und da bist du zu Leuten gegangen, die das richtig gut konnten. So. Und jetzt gibt es die Schlauchreifen nicht mehr. Und da bin ich froh, dass das bei anderen Themen kommt. Fällt mir noch das Kettenwachsen ein. Ja, das ist auch wieder so ein Ding. So, beim Wachsen, aber auch bei der Aerodynamik, weil du es eben doch nicht sehen kannst. Also hast du wieder Raum zum Spekulieren, zum Beobachten, zum Ausprobieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also zumindest, wenn man das Ziel hat, sich sehr ausdauernd mit diesem Thema zu beschäftigen, weil man es ja alles irgendwie liebt, die schöne Fahrradtechnik. So, und deswegen bin ich dankbar
also
für
das Lob der Mystik so ein bisschen.
Ja, eigentlich das Lob der nicht einfach zu beantwortenden Frage.
Ja, ja.
Und dann aber auch abgemischt mit diesem, du siehst es nicht, du kannst es auf dem Papier auch nicht erkennen, aber trotzdem weiß es jeder. Jeder spürt das. Mhm. Du fährst eine Abfahrt runter, ja, das Kind, das seinen Lenker in der Mitte angreift und sich duckt, so, das weiß Bescheid über Aerodynamik, ohne dass es diese Begriffe kennt. Mhm. So, was eine Stirnfläche ist, ist denen doch egal, das macht sich einfach klein.
Ja, ja.
Und diese Kombination, die finde ich total gut. Und ich finde es total gut, dass wir so einen Windkanalexperten haben.
Ja. Ich frage mich ja, hat der Windkanalexperte eigentlich diesen Gesprächen mit uns interessierten Laien und teilweise auch informierten Laien, hat dir das auch nochmal was gebracht? Manchmal hilft das ja auch.
Doch, total, ja. Also ich bin jetzt alleine schon mal dankbar dafür, irgendwie dieses Thema, jetzt nicht komprimiert, aber irgendwie so in einem Setting mal so komplett von außen abzuhandeln. Ja? Weil wenn ich Geschichten mache, dann beschäftige mich immer mit irgendeinem kleinen Thema. Ja? Sei es irgendwie Reifen irgendwie vergleichen oder wir haben die 5 schnellsten Räder und da sind solche kleinen Unterschiede drin und so. Und da wird immer so ein Thema so rausgegriffen und das irgendwie so mal aus allen Richtungen und so aus Halblaien-Sicht zu beleuchten, das war
so die Vogelperspektive
genau,
so ein bisschen.
Genau, schon auch sehr schön. Und ja, vor allen Dingen die Hörerfragen finde ich auch spannend, womit sich die Leute da draußen so den Kopf zerbrechen, ja. Merke dann auch, hey, das ist ja irgendwie die gleichen Fragen, die wir uns stellen tatsächlich, aber das weiß man ja oft nicht so genau, weil man so eine unklare Rückkopplung hat und weil man dann manchmal vielleicht denkt, vielleicht sind wir einfach zu nerdig, aber wenn ich höre, dass Leute nach Radcomputern und Spacern fragen,
dann denke
ich mir, okay, die Fragen wollen beantwortet werden.
Ja, wir haben coole Hörerinnen und Hörer, das darf man an der Stelle, glaube ich, auch nochmal sagen.
Das stimmt auf jeden Fall. wir haben uns trotzdem dafür entschieden, dass wir hier nicht nochmal so eine finale Rechnung aufmachen, ne? Weil das immer auch mit diesen Randbedingungen, welche Geschwindigkeit, welcher Vergleich, was wähle ich so, ne? Am Ende lässt sich das, haben wir schon gesagt, das ist alles relativ, es lässt sich nicht auf so einen Zahlenwert bringen. Aber was ich so mitnehme, ist erstens, Laufräder machen viel aus und am meisten macht wahrscheinlich Sitzpositionen aus.
Kleidung.
Kleidung macht auch viel aus. Und bei Sitzpositionen kommt dann auch gleich wieder meine erste Einschränkung, dass wir einen Trend beobachten, also auch bei den professionellen Fahrradfahrern und Fahrradfahrerinnen, dass die tiefe Position so ein bisschen zurückgeht und man eher höher nach vorne rotiert, bisschen gestreckter vielleicht sitzt. Das ist dann aber auch eine Optimierung an der Position, aber ach, ich habe wieder so eine lange Frage gestellt.
Physiologische Dinge dazu. Und so.
Ja, aber können wir sagen, Eva, diese ganzen Details, also die, wo ist mein Sensor, wie viel Spacer, wie ist das geformt, wie ist meine Sattelstütze geformt, blablabla. Die ganzen Sachen, habe ich vielleicht auch eine aerodynamische Ventilkappe am Start. Gibt's ja alles.
Ja, so, ja,
bevor
ja,
ich das mache, kann ich doch eigentlich zusammenfassen, Sitzpositionen, oder?
So tief, wie du kannst und lange aushalten kannst. Ja.
Oder so aerodynamisch, so, wie man kann.
So aerodynamisch, die kann ja auch, wie man, die genau. Kann auch ein bisschen höher, aber dafür länger sein zum Beispiel, genau. Und passende Klamotten, ganz klar. Also so eine flatternde Regenjacke mit Falten irgendwie, das ist echt ein Bremser. Da ist viel zu holen. Ja.
Gut, die brauchen wir ja dankenswerterweise in diesen Tagen auch nicht, die flatternde Regenjacke.
Nee, das stimmt. Aber ja.
Aber kommt wieder die Zeit natürlich.
Ja. Okay, und dann auch quasi die Baggy, die Mountainbike-Baggy. Also wenn man schneller sein will, irgendwie zu Hause lassen. Und,
genau, ja. Wenn man das so möchte und kann, ja, also ich fahre auch gerne mit Mountainbike-Baggy, weil ich mich jetzt mit Radhose irgendwie, wenn ich irgendwie in eine Großstadt fahre oder dort mich ins Eiscafé setze oder keine Ahnung und so auf Reisen, ist es auch einfach bequemer, wenn du irgendwie Taschen hast, wo du so Kram reinstecken kannst. Ich benutze die auch, ne, aber das eben ist eine Frage der Anforderung, da muss ich nicht so schnell sein, aber wenn ich ein Rennen fahre, klar, weglassen.
Dann sind wir wieder eben bei dieser Abwägung, die uns hier ständig begegnet ist. Und bevor wir da schon wieder in den Rückspiegel schauen, schauen wir jetzt nochmal nach vorne. Du hast gesagt, es ist noch so viel Potenzial in Sachen Aerodynamik. Ich finde diese Aussage an sich erstmal überraschend. So, ne? Weil wir sehen die Räder, die entsprechende Form haben, wir sehen diese Optimierung, die da seit Jahrzehnten läuft. Was denkst du denn, wo ist denn dieses Potenzial? Und wird es das Rennrad und die anderen Räder auch, wird es das maßgeblich verändern in den nächsten 10 Jahren?
Boah, ob es so maßgeblich wird, weiß ich nicht mehr. Aber die Vergangenheit hat halt gezeigt, dass Aerodynamik an Komponenten eine Rolle spielen kann, wo man es gar nicht erwartet hätte. Jüngstes Beispiel sind die Reifen, die Vorderradreifen. Wenn man das dann sieht, denkt man, okay, krass, total logisch, ja, wenn er so ein Golfballprofil kriegt. Er sitzt ja dort vorne im Wind. Und das wird, glaube ich, jetzt erstmal Fahrt aufnehmen. Da werden immer mehr Reifenhersteller kommen, die aerodynamische Vorderradreifen produzieren. Und da werden wir mal gucken, was da noch so drin ist. Ja, im Moment kennen wir nur 2 Modelle. Vielleicht geht da noch was. Und bei den Schaltungsherstellern hat sich bisher noch gar nichts getan in diese Richtung. Die haben einfach Schaltungen gebaut, die mechanisch gut funktionieren, aber auf Aerodynamik überhaupt nicht geachtet oder nur so irgendwie ganz am Rande.
Und gab es mal vor einiger Zeit, ne?
Ja, ne? Und es gibt auch jetzt so geschlossene Kettenblätter irgendwie, die so ein bisschen was bringen können, aber da geht vielleicht auch noch was. Könnte ich mir vorstellen. Und was wir jetzt schon sehen und wo ich noch gespannt bin, wo die Entwicklung noch hingehen kann, ist, dass wir Rahmen sehen, die immer leichter werden, aber trotzdem noch so schnell sind. Ja, und vielleicht geht da noch mehr. Und das ist ja dann auch wieder so eine Randbedingung, ne? Dieses Mindestgewicht von der UCI, wenn man bei diesen 6,8 Kilo ist, dann muss man da nicht mehr drunter gehen, sondern dann kann man dann wieder anfangen, aerodynamisch weiter zu optimieren an diesen Rahmenformen und weiß ich nicht. Das werden jetzt alle keine wahnsinnigen Sprünge, die werden die Regenjacke nicht überholen, aber ja.
Wie meinst du das? Die werden die Regenjacke
also
nicht überholen?
Den Effekt, Regenjacke, okay, die 2 Nummern zu groß ist, den werden sie nicht aufholen können. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da noch nennenswerte Effekte da sind, die man dort rauskonstruieren kann. Ja.
Und auch das ist was wir in der Vergangenheit auch hatten. Ne? Also die UCI, der Weltradsportverband, die geben in ihren technischen Regularien, geben die bestimmte Grenzwerte vor, wie weit darf ein Sattel hinter dem Tretlager sein, wie darf die Rohrform sein.
Genau,
und es gab vor nicht langer Zeit eine Änderung.
Vor 2 Jahren oder 3 Jahren, genau. Da
was den Steuerrohrbereich anbelangt.
Die Rohrprofile überhaupt, also auch so Gabelscheiten, Sitzrohr und so weiter, da gab es so ein paar Änderungen. Da hatte man etwas mehr Freiräume Und Räder, die danach kamen, hat man auch sofort gesehen, haben einen Sprung gemacht. Da waren 4, 5 Watt drin.
Okay, dann runden wir das jetzt nochmal ab, ehe wir hier ständig über den Rennsport sprechen, weil wir diese Räder so geil finden.
Gibt ja auch noch andere Fragen, ne?
So. Ja, also, ja, färbt so, ja oft auch ab dann auf, genau, auf die Nacht.
Das ist nämlich meine Frage. Könntest du dir Themen vorstellen, wo es in den Alltagsbereich, in andere Bereiche, also Gravel nehmen wir mal weg, weil Gravel ist sowieso schon längst dort, dass es da eine Rolle spielt, aber eben, wo das für Leute, die keine Rennen, die nicht Rennrad fahren, wo das relevant wird?
Naja, relevant wird es ja für die eigentlich nie, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch so die Branche dann so argumentiert, naja, wenn es nichts kostet, nehmt es doch mit. Ja, also irgendwie Felgenformen, Carbon so billig wird, dass es egal ist, ob du eine Alufelge oder eine Carbonfelge reinbaust, dann könnte ich mir auch ein klassisches Reiserad mit Packtaschen, das aber mit 40 oder 45 mm hohen Felgen daherkommt, vorstellen, ja, dass es sowas gibt. Ja, auch dass so Lenkerkombis, das ist ja dann auch oft eine ästhetische Frage. Das ist ja nicht nur so, dass die aerodynamischer sind, sondern dass sie auch irgendwie integrierter und aus einem Guss mäßiger aussehen. Dass auch sowas an Alltagsrädern sieht man mitunter auch schon, ja, irgendwie so Designer-Alltagsräder, dass es auch sowas vermehrt gibt, kann ich mir gut vorstellen.
Wie sieht's denn mit E-Bikes aus? Weil die haben ja oft eine ganz andere Form auch.
Die haben oft eine ganz andere Form. Da hat man natürlich irgendwie noch die Restriktionen, dass da ein Motor und eine Batterie rein muss. Und deswegen sind die relativ fett. Ich halte aber den Effekt dort, dass jetzt irgendwie eine gute Aerodynamik an diesem Rad so messbar mehr Reichweite führt, halte ich für sehr begrenzt bis verschwindend gering. Wahrscheinlich ist es eher ein optisches Argument.
Könnte
dass Menschen
sein, ne?
sich so
das,
ein Rad kaufen, ja. weil es sportlich aussieht, weil es so eine Anlehnung an den Rennsport hat. So, dass es eine ästhetische Frage ist, wie man es ja oft auch bei Autos sieht, die irgendwie so Anleihen von Rennwagen haben, obwohl sie
kein Formel 1
überhaupt
zugelassenes Auto sind, die
ja.
auch jedes Jahr die Regularien
ja.
ändern.
Ja.
Christian und ich haben uns nicht abgesprochen, aber genau die Frage hatte ich eben auch im Kopf. Und
deswegen machen wir diesen Podcast zusammen.
Ja, man kann einerseits sagen, ja, und das wird dann dort und dann wird sich das positiv entwickeln, also im Sinne der Aerodynamik. Ich frage mich aber, ob sie es vielleicht gerade am E-Bike und durch fortschreitende Elektrifizierung eventuell auch in manchen Bereichen überhaupt nicht durchsetzt. So, weil ich bei E-Bikes, also ich habe überhaupt nichts gegen E-Bikes, ich weiß, dass die super praktisch sind und ich würde, wenn ich einen persönlichen Anwendungsfall dafür hatte, auch ohne zu zögern irgendwie E-Bike fahren, also ich habe da überhaupt keine Schmerzen, aber ich habe erst jüngst wieder gedacht, so okay, dadurch, dass der Motor drin ist, dass diese Kraft da drin ist, muss ich Dinge, auf die ich beim klassischen mechanischen Fahrrad ohne Unterstützung, auf die ich achten muss, dass der Antrieb gut läuft, dass ich eine Sitzposition habe, die mich das Ding anders steuern lässt. Ich muss da weniger drauf achten. So. Also ich würde mal sagen, das ist vielleicht ein schräger Begriff, aber konstruktive Eleganz. Oder also im Sinne der Konstruktion. Ja. Also wenn ich ein schnelles Rennrad, Gravelbike, sonst irgendwas hinstellen muss, dann wird es leicht sein und so aerodynamisch wie möglich und so, weil ich habe ja nur diese Kraft dieser zwei Beinchen zur Verfügung. So. Und das zwingt mich dazu, das zu optimieren. Und wenn ich den fetten Motor habe und den dicken Akku, dann muss ich das nicht mehr machen. Also könnte ich mir auch vorstellen, weil man sieht ja auch Leute teilweise drauf sitzen, dass mir denkt, cooles Rad, aber es ist ein bisschen schade, weil du nutzt das Potenzial überhaupt nicht aus der Maschine.
Ja,
weil du musst nicht.
Ich weiß, was du meinst, aber auch das würde ich wieder nicht so schwarz und weiß sehen. Ne? Natürlich gibt es E-Bikes auch, ne, zum Beispiel Reifen, die wahnsinnig schwere, pannensichere Reifen haben, weil es egal ist, wie hoch der Rollwiderstand ist und weil man keinen Bock hat, bei so einem Ding Platten zu flicken. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch E-Bikes, die an Rennräder angelehnt sind oder die Rennräder sind, die einen relativ kleinen Akku, schwachen Motor irgendwie. Und die haben dann schon aerodynamische Formen so und irgendwo dazwischen hängt dann noch so ein sportliches Trekkingrad, mit dem man so ein bisschen auf Reisen gehen kann, das auch dafür gedacht ist, wenn die Batterie mal alle ist, dass man es noch alleine bewegen kann, wo dann doch so ein bisschen Aerodynamik auch so mit dabei ist und so. Also da wird es wie immer und wie so oft ganz fließende Übergänge geben.
Haben wir wieder was gelernt.
Sind wir gespannt, was sich daraus ergibt. Jens, vielen Dank dafür, dass wir diese Serie mit dir machen konnten und ja, auch so, ich wünsche dir einfach weiter so viel Spaß mit dem Thema und dem Windkanal, wie du den offensichtlich schon hast und das ist sehr schön, dass du uns daran teilhaben lässt. Vielen Dank.
Und irgendwann kommen wir mal mit in den Windkanal.
Auf jeden Fall. Na, mir hat es auch Spaß gemacht. Danke euch.
Guten Flug, Lufti.
Christian, jetzt haben wir in so vielen Teilen,
Gerolf, ja,
über dieses spezielle Thema gesprochen. Und wir haben das ja vorher schon mal gemacht. Ich kann das auch verlinken. Wir haben vorher auch über Krafti gesprochen.
Krafti, auch eine gute Serie.
Genau, ja. Da ging es um Kraft im Fahrrad. Wie die Kraft aus dem Fuß, aus dem Bein sich bis auf die Straße oder... Nee, die ist eigentlich da nicht auf der Straße. Also wie die Kraft des Fahrrads antreibt. Mhm. So, jetzt haben wir das beides gemacht.
Ja.
Krafti und Lufti.
Ich denke ja, du hast schon die nächste Idee.
Nee, ich wollte dich gerade fragen.
Ob ich eine Idee habe?
Ja. Ob es noch so ein Überthema gibt?
Da bin ich überfragt. Ja, gibt's bestimmt. Gibt's bestimmt. Aber du bist ja der immer die guten Namensideen hat, zum Beispiel Lufti und Krafti.
Naja, ich hätte noch, also ich habe, wo du das sagst, habe ich sogar eine richtig gute Namensidee.
Ja, los.
Sonst soll ich die jetzt hier schon sagen?
Ja, bitte.
Ja, ich bin mir aber nicht sicher, dass...
Auch für dokumentarische Gründe.
Ja, ich bin mir, also... Bei diesen Serien geht es ja um Themen, die oft am Fahrrad vorkommen.
Ja,
ne?
So. In verschiedenen Bereichen.
Ja, und die Frage ist aber, also man kann ja sowohl bei Krafti, da konnte man das so ideal, wirklich den Weg der Kraft nachverfolgen, konnte so schön nacheinander das besprechen. Bei Lufti war es ähnlich, da konnte man so hier das. Mhm. So. Und wenn ich jetzt in diesen Namen denke und noch in so Überthemen, die halt mehrmals irgendwie vorkommen am Fahrrad, also, mir fällt Klemmi ein.
Klemmi.
Aber Klemmi ist, glaube ich, nicht so ein weites
Hin. Ja, Klemmi spielt auch in einer Metalband vielleicht.
Klemmi,
ja.
Aber Klemmi ist, ich glaube, Klemmi taugt nicht für eine Serie.
Was meinst du damit? Weil so alles, was so dran getüdelt wird, oder was? Oder?
Na, Klemmi im Sinne von, man könnte vielleicht auch sagen, Klemmi und Schraubi, vielleicht sind es Freunde, Freundinnen, irgendwie so ein.
Die beiden.
Ja, da gibt es aber nicht so eine Kette. Ja.
Man kann nicht von vorn nach hinten, naja, ja.
So, und du hast, außerdem, wir verraten jetzt, was wir hier, naja.
Ja, das ist ja, gehört ja auch ein bisschen zu unserem
Podcast.
Es gibt
Podcast auf jeden Fall ganz, ganz verschiedene Klemm- und Schraubverbindungen. Ne?
Ja.
Und du hast ganz viele verschiedene Verbindungen am Fahrrad, die du herstellst.
Und ohne jetzt deine Leistung schmälern zu wollen, aber bei Lufti ist es ja auch jetzt nicht ganz, also klar, wir haben uns ein bisschen von vorne nach hinten schon so durchgearbeitet.
Ja.
Aber wir haben ja auch mal, sind wieder nach vorne gesprungen zum Vorderrad oder
aber du konntest es klar abgrenzen.
Ja.
Ja.
Ja,
naja, Klemmi, so Schraubverbindung, ne? Du musst, du darfst sie nicht zu doll anziehen, du darfst sie nicht zu wenig anziehen. Bei Klemmung auch noch, dann musst du vielleicht da noch irgendeine Paste dazwischen machen. Dann musst du gucken, dass du die ab und zu löst, weil die sonst permanent Klemmi wird.
Ist auf jeden Fall ein Bereich, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Das wäre,
ich
also
kann mal drüber nachdenken.
Für mich wäre es gut.
Ob es zur Serie
noch andere
taugt.
Ideen? Natürlich.
Nee, jetzt gerade, ich bin völlig unvorbereitet in diese Frage rein, weil ich wollte es ja von dir wissen, weil ich mich frage, was so ein anderes Überthema ist. Aber vielleicht hat ja jemand anders eine Idee.
Ja, schreibt uns gern. Es gibt ja eine E-Mail-Adresse, die lautet antritt@detektor.fm.
Das stimmt. Und Mastodon gibt es auch noch. Ah, Instagram
stimmt.
Gibt's.
Ja, da ist Gerolf und ich bin da auch.
Dann werden wir mal schauen. Ich werde jetzt aber erstmal, glaube ich, Lufti so ein bisschen
sacken lassen.
Genau, sacken lassen, weil so mit ein bisschen Abstand fallen mir dann immer noch ein paar Sachen ein und dann schauen wir mal, ob wir ein anderes Thema finden oder ob es dann wirklich Klemmi und Schraubi sind. Also Klemmi finde ich natürlich süß.
Klemmi ist ein super Name, also.
Ja.
Ja. Passt auch gut zu Lufti und Krafti. Ja.
Super. Also wirklich, dieser infantile Fahrradpodcast manchmal.
Ja,
man fragt sich Dinge. So, genau, aber. Wir nehmen jetzt die fünfte Ausgabe auf im Social Mini Oktober Mai.
Ja.
Es wird weitergehen im nächsten Monat. Das ist der Juni. Hat der bei dir auch so einen Untertitel?
Nee, der Juni komischerweise nicht. Weiß gar nicht. Da ist so, das ist ein guter Monat, aber da wird es eher so in meiner Wahrnehmung oder vielleicht auch in meiner Hoffnung, da ist immer schon so ein bisschen ruhiger. Da läuft es alles so ein bisschen auf die Sommerferien hinaus.
Ja. Ah,
man
Sommerferien.
Geht, man geht schon baden und so. Also ne, hat man jetzt vielleicht schon mal angemacht. Aber dann ist es eher so normal und mal ins Freibad und abends in den See und so. Also da, das ist so der Vorauftakt zum Hochsommer oft, finde ich, der Juni. Und der Juli dann auch. Und der August ja auch nochmal. Also deswegen, es ist so... Der Mai ist so ein Versprechen, finde ich, auf den Sommer und im Juni kommt er dann so richtig. Und wir hatten ja jetzt aber auch schon eine krasse Hitzewelle, ehrlicherweise, also auch ungewöhnlich im Mai. Dementsprechend, nö, der Juni ist ein guter Monat. Garten, ist auch viel Garten für mich, weil ja im Mai wird viel gepflanzt und dann im Juni passiert relativ viel. Das ist so.
Da können wir beim nächsten Mal drüber reden, was im Garten passiert bei dir. Ich glaube, wenn ich das Thema jetzt noch wirklich ernsthaft anschneide, dann.
Apropos
anschneiden, naja, da wollen wir jetzt auch gar nicht zukommen.
Wie haben wir das eigentlich geschafft, eine ganze Episode ohne Kuchen? Aber nee, ich habe gesagt, dass ich Kuchen essen war in London.
Ja, genau.
Ja,
ja, also Juni. Was wollte ich sagen zum Juni?
Ja, was ist genau, was sind deine Assoziationen?
Ich freue mich. Also ich freue mich, erstens werde ich einen kleinen Urlaub machen. Wir werden uns sehen in Frankfurt.
Eurobike?
Ja, ich werde alternativ anreisen zur Eurobike. Also nicht von Osten, sondern von Westen. Das finde ich sehr interessant.
Neue Perspektive.
Da freue ich mich drauf.
Ja.
Ja. Ich meine, das Traurigste am Juni ist doch, dass es nach dem 21. Ja. wieder kürzer wird.
Das
aber
ignoriere
gut,
ich.
Das haben wir jedes Jahr.
Erstens wird es bis dahin ja besser. Und dann dauert es eine ganze Weile, bis es schlechter wird. Und ich finde es jetzt schon krass,
abends
hell. Also ich war zum Beispiel, jetzt, wir nehmen diese Aufnahme hier auf, gestern Abend war ich noch abends spazieren, bis die Sonne unterging und das war so schön. Also es ist einfach phänomenal. Und auch als ich in London war, crazy. Also es ist einfach toll, dass abends irgendwie es noch lange hell ist und so. Und das wird ja jetzt noch einen Monat lang besser. Also ich bin da eher der Optimist. Also
ich bin auch der Optimist. Ich sage ja nur, das ist so ein kleiner, trauriger Moment, weil man dann schon im Juni, wo man denkt, ne, Versprechen auf den Sommer wird langsam eingelöst und dann verdammt. Aber komm, jedes Jahr derselbe Tanz, das kann man sich auch mal abgewöhnen.
Absolut, also, deswegen. Ich hatte gestern eher so den Gedanken, als ich spazieren war, geil, jetzt ist es noch so bis Ende Oktober grün.
Ja, ja, ja.
Also weißt du so, also die Blätter, die fallen und so, die werden ja dann irgendwann noch. Sind jetzt mindestens 6 geile Monate. Mhm. Also ich bin da total.
Ja.
Gerade noch in so einer Mai-Euphorie, aber ist ja auch noch Mai.
Ich frage mich immer im Sommer und auch im Winter so, warte mal, wie war denn das in dieser anderen Jahreszeit? Also manchmal habe ich das Gefühl, ich bin ein anderer Mensch. Und man, also das Leben ist halt völlig. Also es ist wirklich schon grundlegend anders. So
weit
Rhythmus,
würdest du gehen?
Ja, also andere Mensch, ich weiß schon.
Ja.
Also wir sind hier alle viele Menschen und so, aber.
Herzlich willkommen beim Philosophie-Podcast.
Das ist nicht komm. Aber es ist trotzdem, es ist so eine andere ist es eine Lebensform? Also irgendwie abends spazieren gehen, mache ich auch. Ist total gut, aber mache ich eher im Sommer, im Winter. Also da möchte man sich schon einpacken. Kann man auch machen im Winter?
Mache ich auch.
Macht man aber
also
eher, macht man weniger.
Ich bin da relativ konsequent, aber dann ist es halt nicht so schön oder ist halt anders.
Es ist anders. Man muss andere Vorkehrungen treffen, zum Beispiel in Sachen Bekleidung.
Ja, aber so muss ich mich, ich bin ja hier der hellste whitest boy live, so creme ich mich halt jeden Tag ein und so. Also es gibt immer irgendwas zu tun.
Ja. Also mal sehen. Ich würde sagen, für eine Podcast-Aufzeichnung haben wir schon viele Allgemeinplätze mitgenommen. Also Zeitumstellung, kürzere Zeit ist schlecht, kalt ist auch nicht so schön, wie wenn es warm ist. Ja, und die Blumen blühen im Sommer, das ist doch gut.
Das ist doch toll.
Ja.
Wir haben alle wieder was gelernt.
Da bin ich auch total dafür, ja, das ist eine große Neuigkeit.
Ja,
ja Christian, ich wünsche dir einen schönen Juni. Wir sehen uns im Juni.
So ist
auch
es.
Wir werden, ich glaube, wir werden mindestens einmal zusammen hier zu hören sein.
Definitiv.
In diesem Podcast.
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, zweimal.
Aha, ja, das ist doch gut, damit können wir doch arbeiten.
So.
Dann wünsche ich dir so einen schönen Juni, wie ich allen anderen, die sich das hier angehört haben, auch einen schönen Juni wünsche. Und jetzt gibt es noch einen Song und diesmal muss ich ihn nicht aussuchen.
Nee, das mache ich und ich würde das einfach relativ pragmatisch machen. Ist gar kein neuer Song. Ich kann mich auch noch nicht so richtig entscheiden, aber das mache ich jetzt während ich spreche. Das ist manchmal eine ganz gute Idee. Die Band steht nämlich schon fest, weil als ich in London war und du hast mich ja nochmal drauf angesprochen, habe ich mir auch noch ein Konzert angeguckt und zwar die Super Furry Animals.
Mhm.
Eine walisische Band aus den 90ern.
Mhm.
Ehrlicherweise ganz schön altes Publikum. Also ich war selten bei einem Konzert gefühlt einer der Jüngsten, aber da war es so, weil ich halt in den 90ern irgendwie schon
ich sehe
so.
Eine Verbindung zu aus den 90ern.
Ja. Aber trotzdem, das Konzert war genial. Es war in der Brixton Academy. Da war ich vorher auch noch nie. So ein geiles, altes Kino, was seit Jahren ein ganz großer, klassischer Konzertsaal in London ist.
Das habe ich schon mal gehört.
Ja, gibt auch sehr viele Live-Alben von da, weil der Sound wirklich richtig gut ist. Brixton Academy, also wirklich viele Bands haben da Dinge produziert. Und die Super Furry Animals haben echt was runtergebrannt da in dem Saal und haben ein richtig, richtig gutes Konzert gespielt. Und es gibt ein paar Songs, die bei mir so was auslösen. Und ich spiele jetzt aber einfach, oder ich würde jetzt hier an der Stelle einfach den großen Hit von den Super Furry Animals spielen, weil so viele Leute kennen die Band nicht und der ist einfach auch geil. Und der heißt Juxtaposed With You, die Super Furry Animals. Und ich sage auch, kommt gut in den Juni.
Das nehmen wir mit. Das höre ich mir an. Mir ist gleich noch eine andere Aufnahme aus der Brixton Academy eingefallen, aber die gibt es hier zu einem anderen Zeitpunkt, zu einer anderen Ausgabe. Wie auch immer ihr unterwegs seid, viel Spaß, gute Fahrt. Ciao.
Bis bald.
Mutual appreciation, away from narrow preconception, avoiding conflict, hypertension, non-phobic word aerobic. This was my domain till someone stole my name.
Juxtapose.